Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am 17:30. Es ist Zeit fürs Regionaljournal.
Das Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Die Basler Baudirektoren demonstrieren Einigkeit. Sie machen sich zusammen stark für den Ausbau der Schienenkapazität. Immer mehr Kiffer bekommen professionelle Hilfe. Beim psychiatrischen Dienst Basel-Land nehmen die Cannabisfälle zu. Die Baselbieter Gemeinden ärgern sich wegen dem Finanzausgleich. Der Kanton versucht, die Wogen zu glätten. Der Johann-Peter Hebel wäre hoch erfreut. Die Burgruine Röteln verfällt nicht mehr. Sie ist heute schön rausgeputzt. Die Nacht bleibt klar, morgen wird sonnig und heiß. Am Mikrofon Caroline Türkauf. Vor 10 Jahren sind im Basler Bahnhof SBB pro Tag 400 Züge ein- und ausgefahren. Heute sind es 700. Auf dem Eisenbahnnetz um Basel wird es enger und enger. Die Strecken Karlsruhe-Basel und Strasbourg-Basel werden ausgebaut und auf Schweizer Seite wird 2017 der neue Gotthard-Basistunnel eröffnet. Was muss hier in der Region passieren, dass der Zugverkehr nicht total ins Stocken kommt? Diese Fragen haben heute die Basler Baudirektoren probiert zu beantworten. Martin Jordan.
Eine pfannenfertige Lösung haben Jörg Reienbühl und Hans-Peter Wessels heute nicht präsentieren. Letztlich sind die beiden Basler Baudirektoren nämlich, was die Schieneninfrastruktur angeht, komplett vom Bund abhängig. Wer zahlt, der befehlt halt auch. Und das ist beim Eisenbahnnetz der Bund. Das gilt natürlich auch für die Zugstrecke durchs Ergoldstal, wo zwar ein Ausbau nötig ist, wo aber die beiden Basler Halbkantone nicht bereit sind, sich finanziell daran zu beteiligen. Der Baselbieter Baudirektor Jörg Reienbühl.
Es kann nicht sein, dass wir zum Beispiel internationale Strecken, wie das eine ist, der Kanton mitfinanzieren. Sondern der Bund muss die Infrastruktur zur Verfügung stellen, wo man Hand bietet, Kanton Basel-Stadt und Kanton Basel-Land, dass wir uns bei der Planung engagieren und mitfinanzieren.
Erste Projekte zum Planen haben die beiden Basler Baudirektoren heute auf den Tisch gelegt. Zum einen sind das Gleisunterführungen oder Überquerungen vor den Bahnhöfen Muttens, Brattelen und Liestel. Die drei sogenannten Entflechtungen sollen es möglich machen, dass sich Züge beim Kreuzen der Gleise nicht mehr in die Quere kommen, so wie das heute noch der Fall ist, wo zum Beispiel ein S-Bahn-Zug zuerst warten muss, bis ein Güterzug das Gleis wieder freigibt. Ein anderes Ausbauprojekt gibt es in Basel im Bahnhof SBB, wo auf der Gundeli-Seite zwei zusätzliche Gleise vorgesehen sind, wird der Wolfgang Fleischer vom Basler Amt für Mobilität erklärt.
Das ist eigentlich der Hauptengpass im Moment. Das hat man jetzt erst das letzte Jahr im Herbst festgestellt. Der Engpass ist vor allem unter der Peter-Merian-Brücke. Und es hat sich jetzt Bedarf ergeben, dass man also ohne zwei zusätzliche Gleise dort nicht auskommen wird, um überhaupt die S-Bahn vom Laufertal und auch aus dem Ergoldstal in den Bahnhof SBB einführen.
Werden die zwei neuen Gleise realisiert, müsste Peter-Merian-Brücke neu gebaut werden. Aber weil die Brücke der SBB gehört, hat das für den Kanton Basel-Stadt keine finanziellen Folgen. Wenn man die Kosten von all diesen Ausbauprojekten zusammenzählt, kommt man sicher auf mehr als 1 Milliarde Franken. Und wie gesagt, in den Augen der Basler Baudirektoren müsste allein der Bund das Geld aufbringen. Das Gleiche gilt auch für das eigentliche Mammutprojekt beim Ausbau vom Schienennetz, nämlich im dritten Tunnel durch den Jura, wo ja der Wiesenberg im Vordergrund steht. Der Basler Baudirektor Hans-Peter Wessels.
Für mich ist unklar, der dritte Jura-Durchstich wird kommen. Das ist so sicher wie Samen in der Kirche. Die Frage ist, wann das kommt. Man muss sich einfach vergegenwärtigen, mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnel 2017 ist es ganz klar, dass der Güterverkehr auf der Nord-Süd-Achse wird zunehmen. Und damit werden auch die Kapazitäten nicht mehr länger und ein dritter Jura-Durchstich wird absolut unausweichlich.
Wegen dem müssen wir jetzt sofort anfangen planen, meint Hans-Peter Wessels. Denn je länger es ging, bis der dritte Tunnel durch den Jura realisiert ist, desto grösser würde das Problem vom Personenverkehr, wo als wie mehr vom Güterverkehr an die Wand gedruckt wird.
Immer mehr Basler gehen auf Einkaufstour einen an der Grenze. Die Schuld daran ist der schwache Euro, das teilen die ganze Woche unter Deutsch Zoll mit. Am verlockendsten sind Lebensmittel, Auch weit oben auf der Einkaufsliste der Schweizer zu Deutschland und zu Frankreich sind Autoreparaturen, Haushaltsgeräte und Möbel. Die Basler Kantonsarchäologen staunen. Beim Aushub von Neubau vom Basler Waisenhaus im Kleinbasel ist nämlich völlig überraschend ein Gräberfeld auftaucht. 10 Gräber aus dem 5. Jahrhundert nach Christus sind ans Licht gekommen. Weil dann die Römer schon weg gewesen sind, sind das die ältesten Kleinbasler. Damit zeigt der Fund ganz klar, nach dem Abzug der Römer hat es rund um die Kleinbasler Befestigungsanlage eine Siedlung gegeben.
Man hat eigentlich immer so ein bisschen gesagt, der wichtige geografische Punkt, wo weiter gesiedelt worden ist, war mehr oder weniger der Münsterhügel. Dort liegen die Anfänge der Stadt Basel. Das ist auch so, aber Kleinbasel hat eigentlich schon im 4. Jahrhundert im Rahmen eben von einer Befestigung vom Rhein eine Rolle gespielt und hat vermutlich ihre Rolle weiterhin geführt bis in die heutige Zeit, aber halt immer ein bisschen weniger bedeutend. Und das ist halt ein bisschen das Leid der Kleinbasler als quasi das Grossbasel.
Sagt der Kantonsarchäologe Guido Lassau, der sich sehr über den Gräberfund im Kleinbasel freut. Immer mehr junge Kiffer bekommen professionelle Hilfe, nämlich beim Psychiatrischen Dienst für Abhängigkeitserkrankungen Basel-Land. Dort haben letztes Jahr die Fälle wegen Cannabiskonsum deutlich zugenommen, und zwar um ein Drittel. Die Wanda Döring wollte wissen, ob denn im Baselbiet auch deutlich mehr Cannabis geraucht wird.
Nein, mehr konsumiert werde Cannabis insgesamt nicht, meint Claudine Aschbach. Sie ist leitende Ärztin beim Psychiatrischen Dienst für Abhängigkeitserkrankungen, PDA, zu Basel-Land. Ein Grund dafür, dass PDA immer mehr sogenannte Cannabis-Fälle zählt, dürfte das verschärfte Verkehrssicherheitsgesetz sein. Wer mit THC verwischt wird, muss sich beim PDA melden. Ein anderer wichtiger Grund dürfte sein, dass der psychiatrische Dienst insgesamt bei der Jugendarbeit zugelegt hat.
Ich denke, dass einer der Hauptgründe ist die, dass Jugendliche, die kommen und Probleme haben mit einer Substanz, dass sich dort ja immer noch sehr oft um Cannabis handelt.
Cannabis sind halt die typische Droge der Jungen. Abhängigkeit, die gäbe es bei den jungen Cannabiskonsumenten praktisch nicht. Die Claudine Aschbach redet aber von einem risikoreichen Konsum, der zu einem gefährlichen Stillstand bei der Entwicklung könnte führen.
Die Jugendlichen gehen dann nicht mehr in die Schule, sie finden keine Lehrstelle. Und je weniger Struktur sie haben, desto mehr konsumieren sie. Und das ist dann so quasi ein Teufelskreis.
Und in so einem Teufelskreis gehen die Jugendlichen schneller als Erwachsene. Und der Einbruch in der Entwicklung passiere in einer sehr verletzbaren Phase vom jungen Mensch.
Also ein Jugendlicher muss so viel auf die Reihe bekommen, sein ganzes Liebesleben, sein Berufsleben. Also da passiert so viel in dieser Phase. Und wenn die Entwicklung dort nicht kann stattfinden oder hat die Eltern machen Stress oder haben selber Probleme und. Also dort ist einfach, wir reden wirklich von einer sehr vulnerablen Phase.
Vielmals sei darum die Substanz, das Cannabis selber, nur ein Teil vom ganzen Problem, aber wenigstens ein Anlass, um den psychiatrischen Dienst einzuschalten. Der kann dann dank der vielschichtigen Arbeit mit den Jugendlichen, mit Hilfe von Kinder- und Jugendpsychiatern, vieles noch auffangen. Das ist auch der Grund, warum der psychiatrische Dienst von Abhängigkeitserkrankungen immer bekannter wird, bei Kinder- und Jugendärzten, aber auch bei der Jugendanwaltschaft. Und das wiederum beschert dem PDA auch immer mehr Fälle.
Viele Baselbieter Gemeinden ärgern sich wegen dem neuen Finanzausgleich im Kanton. Reichere Gemeinden sind verärgert, weil sie zum Teil massiv viel mehr Mühen an ärmere Gemeinden zahlen, als ein ursprünglicher Kanton vorgerechnet hat. Und die ärmeren Gemeinden bekommen deutlich weniger, als sie aufgrund der Budget hätten dürfen erwarten. Aber nicht nur diese Diskrepanz ärgert viele Gemeinden. Auch der Zeitpunkt, wo sie die Verfügung bekommen haben vom Kanton, nämlich jetzt, in der Sommerferien, wo alle in der Ferien sind und die Gemeinde nicht reagieren können. Viele haben darum vorsorglich Beschwerden eingereicht und damit die Zahlung rausgeschoben. Wäre nicht ein anderer Zeitpunkt möglich gewesen? Nein, sagt jetzt der zuständige Kantonsstatistiker Johann Christoffel auf die Frage von der Wanda Döring.
Also der Finanzausgleich 2010, der fließt natürlich noch ins Rechnungsjahr 2010 ein und darum ist es natürlich sinnvoll, wenn der möglichst früh im Jahr eigentlich verfügt wird, Früher ist nicht möglich, weil ja zuerst die Steuererträge eingereicht werden und dann braucht der Kanton im Juni 2-3 Wochen, um den Finanzausgleich zu berechnen. Und dann muss er auch noch einen Monat respektive 30 Tage vor dem Auszahlen respektive belasten, muss er dann der Gemeinde angezeigt werden. Also so ergibt sich eigentlich der Fahrplan und der hat sich übrigens auch nicht geändert. In den letzten 25 Jahren hat sich im Prinzip auch so bewährt.
Nun hat es eben vor die ganzen 25 Jahren auch nicht so viele Beanstandungen gegeben wie jetzt. Und die gibt es darum, weil Zahlen, die effektiven Zahlen von den budgetierten Zahlen zum Teil massiv abweichen. Also es hat eine Gemeinde, die 2,5 Millionen Franken mehr müsste zahlen, als sie ursprünglich budgetiert hat. Eine andere Gemeinde, die 250'000 weniger bekommt, als sie damit gerechnet hat. Wie kommt es zu diesen zum Teil massiven Abweichungen?
Also die Steuererträge haben sich innerhalb von dem Jahr eigentlich sehr in eine andere Entwicklung bewegt, als man es erwartet hat. Und die Budgetberechnung für das Jahr 2010, das hat vor einem Jahr stattgefunden und die hat einfach auf den dann damaligen aktuellen und vorliegenden Steuerzahlen vom Jahr 2008 basiert. Und seither ist einfach eine andere Entwicklung eingetreten und das mit sehr viel grösseren Schwankungen unter den Gemeinden, mit Schwankungen einerseits unter den finanzkräftigen Gemeinden und den finanzschwachen Gemeinden, den sogenannten Empfängergemeinden von dem Finanzausgleich. Dann hat es auch noch sehr eine unterschiedliche Entwicklung gegeben unter den sogenannten Gebergemeinden dem Finanzausgleich, sodass insgesamt einfach der Finanzausgleich sich ganz in eine andere richtig entwickelt hat, das heisst viel höher geworden ist, als die Budgetberechnung gezeigt hat.
Jetzt, die Gemeinden haben eben ein Problem, die Verfügung gibt ihnen 10 Tage Zeit zum Reagieren und das ist für viele Gemeinden ist das zu kurz, vor allem in der Sommerferienpause, wenn niemand rum ist. Kann ihnen da der Kanton irgendwie entgegenkommen?
Also grundsätzlich hat ja eine Gemeinde jetzt in so einem Fall, wo sie nicht einverstanden ist oder eben auch nicht genug Zeit hat, gerade weil es jetzt Ferienzeit ist, hat sie ja das Recht, eben Beschwerden einzureichen und damit kann sie das nachher dann einmal in Ruhe dann prüfen und der Kanton reagiert natürlich jetzt auch auf die Situation und sieht da den Informationsbedarf, wo jetzt da geäußert worden ist von der Gemeinde, wird auf das reagieren, wird also nach Schulferienende auch Gemeinden schriftlich informieren, in eine schriftliche Erläuterung zu dem, Detailerläuterung zu dem Finanzausgleich zulassen, wird sie auch zu einer Informationsveranstaltung einladen. Dann.
Also es wird einmal informiert, aber an den Zahlen kann nicht mehr gerüttelt werden?
Gut, also dort, wo eigentlich Einsprache erhoben worden ist, ist natürlich jetzt die Belastung im Moment existiert, oder? Von dem her, wie gesagt, muss man jetzt das Verfahren dann abwarten.
Sagt der Baselbieter Kantonsstatistiker Johann Christoffel auf die Frage von der Wanda Düring. Schweizer Radio DRS1, Regionaljournal Basel, es ist 17 Minuten vor 6. Diese Woche klemmen wir uns an die Verse von Johann Peter Hebel. Heute gehen wir auf Lörrach, genauer gesagt zur Burgruine Röteln. Die Burg thront von weit her sichtbar auf einem Hügel oberhalb von Lörrach. 1678 ist die Burg Röteln zerstört worden. Anfang letztes Jahrhundert haben aber angefangen, sie zu restaurieren. Und heute ist sie ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Der Johann Peter Hebel hat wohl helle Freude, wie schön sich die Burgruine Röteln heute präsentiert. Der Martin Jordan nimmt sie jetzt dort mit.
Ihre Blütezeit hat die Burg Röteln im Mittelalter gehabt. Sie ist der Herrschafts- und Verwaltungssitz vom Markgräflerland gewesen. In der Burg haben neben vielen Handwerker auch der Markgraf, der Landvogt und der Burgvogt gelebt. Und Überraschung, es gibt auch heute noch einen Burgvogt, der die Kasse der Burg verwaltet. Es ist der Uwe Gimpel, Burgvogt zu Röteln.
Na ja gut, der Burgvogt, der ist natürlich derjenige, der hier oben über die Finanzen wachen muss. Ich habe auch den inoffiziellen Titel des Burgvogts. Und wenn ich Vierige mache, dann trete ich als Burgvogt auf. Und wenn ich also auf Mittelaltermärkte gang, so als Besucher, zivil natürlich, nicht verkleidet, dann sage ich immer, ihr spielt's, ich bin's, der Burgvogt.
Im wahren Leben schafft der Burgvogt Uwe Gimpel als Bereichsleiter im Kreisspital Lörrach. In seiner Freizeit aber ist der 45-jährige Familienvater mit Leib und Seele Vorsitzender vom Röttelnbund, einem gemeinnützigen Verein mit 650 Mitgliedern.
Wir sind eine Bürgerinitiative, die bereits im Jahr 1926 gegründet worden ist, mit dem Ziel, das Wahrzeichen vom Markgräflerland, die Burg Rötle, zu erhalten.
Und das klingt ausgezeichnet. Die Burgruine ist in einem sehr guten Zustand. Man merkt auf den ersten Blick, dass hier ein Haufen Arbeitsstunden und auch viel Geld investiert worden sind. Nicht zuletzt dank staatlicher Unterstützung.
Wir haben einen Vertrag mit dem Land Baden-Württemberg. Das ist der Besitzer vom Großteil von dieser Burganlage. Ein kleiner Teil mit Wirtschaft, Gartenwirtschaft und so weiter gehört der Stadt Lörrach. Und wir betreuen im Auftrag fürs Land Baden-Württemberg den Rest. Also der gesamte staatliche Teil von dieser Burg wird von uns betreut. Wir haben einen Pachtvertrag, der uns ganz klar die Aufgabe regelt. Wir sind quasi vor Ort die Ministerialien, wenn man das so mittelalterlich ausdrücken will.
Das Mittelalter hat es dem Uwe Gimpel angetan. Im ersten Stock vom Burgmuseum hat er in einem kleinen Kämmerli all seine Utensilien verstaut, die er für besondere Anlässe führen holt.
Ich habe ein Kostüm von 1450 um. Also ich bin komplett ausgerichtet auf diese Zeit. Alles, was an meinem Kostüm ist, stammt von 1450. Da lege ich großen Wert drauf. Man nennt das heutzutage Reenactment, wenn man wirklich versucht, eine Epoche ganz genau darzustellen. Und es geht halt mit der Kopfbedeckung los, mit entsprechenden Pilgerzeichen. Der Christophorus oder die Pilgermuschel, die Jakobsmuschel und auch eine passende Brille, die 1450 aufs Auge passt. Bin aber nur zum Optiker gegangen, habe sie mir dann entsprechend anpassen lassen, quasi jetzt den ganzen Tag anhaben, ohne dass ich Kopfweh kriege.
Schwert auch noch?
Klar, ein Ritter, als Burgvogt bin ich Ritter und darf ein Schwert tragen und habe dann hier natürlich an meinem Schwertgurt die typische Bewaffnung, ein anderthalb Händer, ein langes, stabiles Schwert, das man dann auf dem Pferd, wenn man auf dem Pferd geritten ist, hätte können benutzen, deswegen ist es ein wenig länger wie ein normales. Habe einen Schiebedolch, das ist ein spitze, lange Dolch zum Unterstechen von Rüstungsteilen. Aber ich habe auch an meinem Kostüm ganz normale Dinge wie in der Täschli, das Essbesteck dabei, also das besteht aus einem Messer und einem Pfriem. Das ersetzt quasi Gabeln, da tut man sich das Essen aufpieksen. Ich habe aber auch einen Rosenkranz dabei, ich habe Feuerstein dabei, ich habe eine Zunderbüchse, alles in meiner Tasche. Einfach, was man so damals gebraucht hat, um das realistisch darzustellen.
Seine Begeisterung fürs Mittelalter hat der Uwe Gimpel schon als kleiner Bub entdeckt.
Ich habe unterhalb von der Burg gewohnt, also immer vor Augen gehabt. Es hat immer eine Faszination auf uns Böben ausgeübt. Und dann ist man halt irgendwann einmal dazu gekommen, da oben zu gehen, sich das genauer anzuschauen. Da habe ich gemerkt, da oben wird geschafft, da wird Erhaltungsarbeit betrieben. Und dann wollte ich mitmachen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich nach meiner Lehrzeit hängen geblieben bin. Ich kenne jeden Stein unübertrieben und bin halt damit groß geworden.
Mittlerweile ist der Uwe Gimpel schon 22 Jahre beim Röttelnbund, 9 Jahre davon als Vorsitzender. Seine beiden Kinder hat er schon bei Geburt für den Röttelnbund angemeldet. Unterdessen setzen sie sich genauso begeistert wie der Vater für die Erhaltung der Burgruinen ein. Im Röttelnbund arbeiten alle ehrenamtlich oder für ein kleines Taschengeld. Ein von ihnen ist der 82-jährige Karl Weiss, der am Eingang zur Oberburg bei den Besuchern den Eintritt bzw. den Wegzoll einzieht.
Aus Liebe zur Heimat machen wir das. Wir sind als Kinder schon da oben rumgeräubert. Vor dem Krieg haben wir schon Räuber und Gendarme gemacht da oben rum. Nachher, wo man grösser geworden ist, pensioniert worden ist, sucht man nicht gerade, aber nimmt eine kleine Aufgabe an. Es soll nicht zur Qual werden, aber das ist so interessant. Da kommt man mit Leuten zusammen, erfährt das und jenes und kann den Leuten auch Informationen geben, wenn sie Fragen haben. Einen Tag in der Woche bin ich da und das bis keine und ist interessant.
Kann man denn heute noch gleich gut spielen, Räuber und Gendarm, wie früher?
Nein, früher ist das gegen heute ungepflegt, verwildert gewesen. Als junge Buben haben wir amig all die Gucken und Zeug mitgebracht und gefühlt, mit Asche und haben Aschebomben einander auf die Bier geschmeißt. Was meinen Sie, weil da eine Sauerei war?
An so einer Sauerei hat der Uwe Gimpel gar keine Freude. Er, der sich über jedes Papierfötzchen aufregt, das rumliegt, legt grossen Wert auf Sauberkeit. Auf dem Rundgang durch die Burg schüttet er immer wieder den Kopf, dass die Leute ihren Abfall unbekümmert einfach auf den Boden fallen. Der Rundgang fährt im unteren Teil der Burgruine in der Unterburg an. Nach ein paar Metern geht es steil aufwärts und man betritt, hören Sie gut, Basler Boden.
Wir haben dank einer grosszügigen Spende vom Basler Baudepartement hier oben können einen langen Stück Weg mit historischen Pflastersteinen belegen. Die Stämme von Basel sind dort rausgerissen worden, die hat man uns geschenkt. Und jetzt, wenn Sie sie besuchen, laufen Sie quasi wieder über Basler Boden auf der Rötlerburg.
Hat man den Weg auf Basler Kopfsteinpflaster hinter sich, bietet sich einem schon eine wunderbare Aussicht Richtung Süden.
Über die Vorburg hinweg sehen wir Lörrach natürlich vor uns liegen, dann kommt Riechen und dann sehen wir Richtung Basel, Bereich St. Jakob. Man kann ganz in der Ferne St. Jakob-Stadion sehen. Nachts, wenn es beleuchtet ist mit den roten Lettern, kann man es natürlich noch besser erkennen. Und dann schauen wir jetzt hier Richtung Schweizer Jura.
Ein bisschen dunstig heute, die Sicht ist nicht gar gut.
Das ist aber ein schönes Zeichen, das ist ein schönes Wetterzeichen. Alpensicht können wir auch garantieren bei absoluten Föhnwetterlagen. Dann sehen wir auch von den beiden Türmen Eiger Mönchjungfrau, die sind ungefähr 160 Kilometer, wenn ich mir mal sagen lassen, entfernt. Können Sie dann in der ganzen Silhouette erkennen, aber das ist zwei, drei, vier Mal im Jahr oder nach entsprechend schwere Unwetter. Ist meistens also, dass wenn hinterher wieder schön wird, dass man dann eine gestochen scharfe Sicht hat. Aber so ist es eine ganz normale Sommeransicht. Und wenn der Blick dann nach rechts schwenkt, dann sehen wir auch in 2 Kilometer Entfernung die Rötler Kirche als Neubau aus dem Jahr 1401. Vorher standen verschiedene Holzkirchen, die natürlich verfallen oder verbrannt sind. Und es ist eine Wehrkirche. Und man kann immer wieder Verbindungen zur Burg darstellen, weil die Bauweise ist genau dieselbe. Man kann es schön miteinander vergleichen.
Und da gibt es schon einen ersten Bezug zum Hebel mit der Kirche.
Hebel ist eine bedeutende Persönlichkeit zu Lörrach. Es gibt eine Illustration, da sieht man ihn mit Freunden vor der Rötler Kirche sitzen, im Gespräch unter einem großen schattigen Baum und dann blickt er Richtung Rötle. Wobei man sagen muss, er hätte wahrscheinlich eine deutlich bessere Sicht gehabt, wie wir heutzutage. Wenn wir durchs Wiesental fahren, werden wir nur noch die beiden Türme oben sehen. Der Rest ist im Wald verschwunden. Als er da umeinander gereist ist und als er es auch beschrieben hat, war mit Sicherheit der Wald deutlich weniger, weil zu dieser Zeit natürlich Holz das überwiegende Brenn- und Baumaterial war, das entsprechend benutzt worden ist. Wir wissen ja von, auch von Bildern aus den 20er Jahren, dass der Bewuchs ja deutlich niedriger war, weil die Holzwirtschaft dann in den letzten Jahren der Holzbedarf deutlich gesunken ist.
Und der Hebel hat mitbekommen, dass die Burg am Verfallen war. Das ist ihm offensichtlich nachgegangen.
Das ist ihm sehr nachgegangen, weil er hat es in seinem Gedicht der Vergänglichkeit eindeutig beschrieben. Er berichtet von verfallenen Muren, er berichtet von efeuüberwachsenen Bäumen, von moosigen Bäumen, von efeuüberwachsenen Muren. Ich bin mir sicher, dass wenn er jetzt heutzutage im Jahr 2010 einen Besuch machen würde, er wäre sehr erfreut, in was für einem Zustand sie sich präsentiert im Vergleich zu dem, was er damals gesehen hat.
Das Prunkstück von Rötteln sind die beiden Türme. Der südlich heisst Gillo, der nördlich Bergfried. Auf beide Türme kann man rauf, um hier oben die Aussicht zu geniessen. Oben auf dem Bergfried tummeln sich Kinder von einer Klasse aus dem Elsass. Auf der Stirn von Uwe Gimpel bilden sich Sorgenfalten.
Wir sehen es gerade vor Augen, wie so ein Drittklässler hier auf die Mauer klettert. Und hinter dran geht es halt 15 Meter runter. Und ich meine, es ist eindeutig, dass man nicht hochklettern sollte. Aber wie gesagt, die Vernunft, die, nicht nur Kinder, es sind auch Erwachsene, die das machen. Die Vernunft ist halt immer manchmal begrenzt, sagen wir so.
Und Unfälle haben Sie schon müssen erleben?
Also ich muss zu meiner grossen Überraschung sagen, bis auf kleinere Blessuren wie Schürfwunden und umknickste Knöchel haben wir in den letzten Jahren relativ wenig müssen erleben.
Wobei der Uwe Gimpel nicht verschwiegt, dass er sich selber einmal relativ schwer verletzt hat. Ein Narbe am Handgelenk zeugt von seinem Unfall.
Von der Leiter gestürzt. Im Umgriff weggerutscht und das Handgelenk zertrümmert. Das gehört dazu. Ich bin Gott sei Dank einer der wenigen, der sich hier so verletzt hat.
Denn in aller Regel verlassen die rund 50'000 Menschen, die die Burgruine Rötteln pro Jahr besuchen, den Ort unverletzt und beeindruckt von dem, was sie erlebt haben. Die meisten machen auch noch einen Abstecher ins Restaurant Burgschenke oder in den Biergarten, wo man sich unter Bäumen von der Hitze erholen kann. Im Biergarten gibt es jeden Tag ein Menü für 7,50 Euro, dazu kleine Imbiss wie einen Hähnchensalat für 2,80 Euro oder eine Currywurst mit Brot für 2,50 Euro. Gehobenere Gastronomie bietet das Restaurant Burgschenke, wo gemütlich eingerichtet ist und neben einer kleinen Terrasse auch eine imposante Teddybär-Sammlung zu bieten hat. In der Burgschenke kostet ein Dreigang-Mittagsmenü 27 Euro, ein Wiener Schnitzel 20 Euro. Ein Besuch von der Burgruine Rötteln, einem Wahrzeichen von der Stadt Lörrach, lohnt sich also sowohl vom kulinarischen her wie auch vom Erlebnis an sich. Denn in der ganzen Anlage, die über 300 Meter lang ist, gibt es manches Interessantes zu entdecken. Das wissen zum Leidwesen vom inoffiziellen Burgvogt Uwe Gimpel nicht einmal alle Lörracher.
Man stellt immer wieder fest, es gibt auch Lörracher, die noch nie auf der Burg waren. Dafür kennen sie Rodos, Kos und weiß Gott was, alle Ecken der Welt, aber die Heimat kennt man gar nicht so. Ich denke, wir sind nicht nur regionale Gegend, wir haben drei Länder, wir haben eine wunderbare Gegend, wir können in alle Richtungen uns agieren und bewegen und man sollte sich nicht nur in die Ferne, sondern auch in die Nähe orientieren.
Die Empfehlungen vom Burgvogt Uwe Gimpel in der Reportage von Martin Jordan. Zurzeit bietet sich gerade eine gute Gelegenheit, die Burgruine Rötteln zu besuchen. Jeden Freitag und Samstag zu oben wird nämlich im Rahmen der Burgfestspiele im Gerhard Hauptmann sein Stück «Der Biberpelz» aufgeführt. Schweizer Radio DRS1, Regionaljournal Basel, es ist 6:03 zum Wichtigsten in Kürze. Neue Bauten sollen die Kapazität des Eisenbahnnetzes in der Region in den nächsten Jahren erhöhen. Zum einen sind das zwei zusätzliche Gleise, die aus dem Basler Bahnhof SBB rausführen. Zum anderen ist die Rede von Schienenunterführungen oder Überquerungen vor den Bahnhof Muttenz, Bratelen und Liestel. Die drei Bauwerke sollen es möglich machen, dass sich Züge beim Kreuzen nicht in die Quere kommen. Für diese Massnahmen haben sich heute die Baudirektoren von Basel-Stadt und Basel-Land gemeinsam stark gemacht. Viele Gemeinden sind verärgert wegen einem Finanzausgleich. Es zeigt sich, dass einige Gemeinden viel mehr Geld müssen abgeben und andere viel weniger bekommen, als sie ursprünglich budgetiert haben. Das liegt an der Wirtschaftskrise, wo die Steuereinnahmen der Gemeinden ziemlich einbrechen lassen, heisst es beim Kanton. Viele Gemeinden haben schon Beschwerden eingereicht. Der Kanton reagiert jetzt, er will nach den Ferien die Gemeinden schriftlich und mündlich informieren. Der psychiatrische Dienst für Abhängigkeitserkrankungen behandelt im Baselbiet immer mehr Fälle wegen Cannabiskonsum. Das heisst sie aber nicht, dass mehr Cannabis konsumiert wurde, meint die leitende Ärztin. Aber der Dienst hat zum einen die Arbeit mit den Jugendlichen erweitert, die meistens Cannabis rauchen. Zum anderen wird der Dienst auch unter den Ärzten und Jugendanwälten immer bekannter und die wurden darum auch immer mehr Fälle zuweisen. Zum Wetter jetzt mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend lösen sich auch noch die letzten Wolken auf und dann ist es oft klar. In der Nacht bleibt es dann meistens klar. Morgen da dominiert die Sonnenschein, erst gegen den Abend bildet sich speziell über dem Jura und dem Rhein entlang Quellwolken und am späteren Abend können sie dann sogar noch für ein lokales Gewitter langen. Morgen früh zeigen das Thermometer Werte so um die 17 Grad rund um den Spalenberg herum. Am Nachmittag wird es dann überall sehr, sehr heiß. Am Rheinknäuel liegt der Höchstwert bei 32 Grad, in Sissach bei 31 Grad. Am Samstag ist es nur noch teilweise sonnig und die ersten gewitterigen Regengüsse gibt es schon am Vormittag. Am Nachmittag gehen dann verbreitet Gewitter nieder und dazu ist es recht schwül bei 26 Grad. Am Abend da ist es dann aber wahrscheinlich schon wieder trocken. Am Sonntag werden wir in der Nordwestschweiz mit viel Sonne verwöhnt. Die Höchsttemperaturen liegen am Biersköpfli bei 28 Grad. Die Beise kühlt aber doch ein bisschen ab.
So viel Regionaljournal Basel von uns für heute. Verpasst gibt es wie immer auf dem Internet zum Nachhören unter www.regionaljournal.ch. Am Mikrofon seid ihr wiederhören, die Karin Türkauf.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.